Coachen ist zwar persönlich, aber nicht privat. Wir schaffen Raum für Reflexion, wir bieten Strukturen an, wir unterstützen bei der Reflexion, aber es geht nicht darum, dass man sich möglichst gut versteht.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Was macht den Unterschied zwischen einem Projektleiter und einem echten Projektleader? In dieser Folge von Projektmanagement im Glas spreche ich mit den beiden Senior-Projektmanagern Armin Süßer und Roger Butz über ihre langjährigen Erfahrungen im Coaching von Projektleitern. Sie berichten aus der Praxis von Stolpersteinen, Wachstumsschmerzen und echten Aha-Momenten im Coaching-Prozess. Erfahren Sie heute, wie gezielte Entwicklung und persönliches Mentoring Projektleiter nicht nur fachlich, sondern auch menschlich auf das nächste Level bringen und warum genau das oft der Schlüssel zum Projekterfolg ist. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Hallo Armin, hallo Roger.
Hallo Christian, hallo Roger.
Hi Armin.
Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid ja quasi Stammgäste hier im Podcast. Von daher freue ich mich ganz besonders, euch beide hier zu haben, zu dem spannenden Thema. Bevor wir einsteigen, es gibt immer noch ein paar wenige in Deutschland und Europa, die euch noch nicht kennen im Bereich Projektmanagement. Von daher vielleicht sagt ihr 2, 3 Sätze zu euch, zu eurer Erfahrung, bevor wir inhaltlich einsteigen.
Ja, das mache ich gerne. Armin Süßer ist mein Name. Ich habe mal vor einigen Jahren BWL studiert, mache aber schon seit über 25 Jahren IT-Projekte in allen Größenordnungen, kleine Teams, große Teams, Transformationsprojekte, Softwareentwicklungsprojekte und habe im Laufe der Zeit ein bisschen was gesehen, sehr viele Leute kennengelernt, von sehr vielen Leuten gelernt und vielleicht auch das eine oder andere an Erfahrung schon mal weitergegeben. Und deshalb reden wir heute gerne über Coaching und Mentoring.
Perfekt, vielen Dank, Armin. Roger, wie sieht's bei dir aus?
Ja, gerne. Ich bin seit etwa 8 Jahren bei der Corivus AG und dort überwiegend im Bereich Projektmanagement und Organisationsentwicklung tätig. Auch gerne mit Coaching-Aufträgen. Und davor war ich über 20 Jahre in einem Einzelhandelsunternehmen in unterschiedlichen Rollen. Und auch dort habe ich viele Projekte geleitet oder verantwortet.
Sehr schön. Also genau der richtige Ansprechpartner. Unser Thema heute ist ja vom Projektleiter zum Leader. Oder warum auch Coaching den Unterschied macht. Jetzt bin ich erfahrener Projektleiter und warum sollte ich als ein solcher Coaching oder Mentoring in Betracht ziehen? Was bringt mir das?
Naja, wenn wir vielleicht mal eine Analogie wählen zum Sport, dann haben oft gute Leute oder auch sehr gute Leute einen Trainer. Der aktuelle Nummer 1 Tennisspieler ist der Jannik Sinner und der hat sogar 2 Trainer. 2 betreuen ihn und dazu kommt noch ein Osteopath und ein Fitnesstrainer. Jetzt könnte man meinen, die Nummer 1, der braucht keinen Trainer mehr, aber genau der braucht einen Trainer. Und nicht nur jetzt, sondern auf seiner Entwicklung zum Besten hat er wohl für sich den Schluss gezogen, dass er Coaches braucht.
Das heißt, er hat zum einen jemanden, der ihm vielleicht bei der technischen Weiterentwicklung hilft und auch der Coach gibt vielleicht seine Erfahrungen in bestimmten Situationen weiter. Ist das richtig?
Ganz bestimmt, einer davon ist auch ein richtig guter Tennisspieler gewesen, aber es spielt auch gar keine Rolle, ob der Trainer oder der Coach mal besser war. Es geht darum, in einer Einzelsituation ein individuell abgestimmtes Vorgehen mit dem Coachee zu entwickeln.
Armin, das Beispiel vom Roger mit dem Tennisspieler, würdest du es unterschreiben oder siehst du es etwas anders?
Ja, zweifellos, das ist eine... Da geht es einfach darum, eine zusätzliche Dimension hineinzubringen. Und ein weiterer Aspekt ist vielleicht, wenn man mit einer Gegenfrage oder wenn man sich eine Gegenfrage überlegt, ist es sinnvoll, in einem Projekt Lessons Learned zu machen oder Sprint Reviews oder solche Dinge. Ne? Und das würde man spontan bejahen. Und das ist sicher auch ein Aspekt von Coaching und Mentoring. Also, dass man auch mal reflektiert, ne? Und dass der Wechsel zwischen Aktion und Reflexion etwas ist, was durchaus Sinn macht, wenn man alle paar Kilometer im Hamsterrad vielleicht mal innehält und bewusst darüber reflektiert, was man tut, wie man es tut. Ja, welche Dinge waren erfolgreich, welche nicht. Also alles, was man in einer Projekt Lessons Learned Session auch machen würde, das gilt ja auch für eine persönliche Entwicklung. Und dafür ist eben so ein Mentoring geeignet, weil man einfach auch nochmal ein Feedback und eine Sichtweise von außen bekommt.
Wir haben jetzt Ganz kurz, Roger, wir haben jetzt zu Beginn schon mal die zwei Begrifflichkeiten hier synonym verwandt. Ja, einmal das Thema Coaching, einmal das Thema Mentoring. Wollen wir vielleicht kurz nochmal besprechen, ist es das Gleiche, sind es unterschiedliche Dinge und wie gehen wir im Verlauf der Episode mit dem Thema um?
Ja, um ehrlich zu sein, wir verwenden manchmal den Begriff Mentoring und Coaching. Die Trennung ist gar nicht so scharf. Wenn man so in der Literatur mal nachguckt, dann könnte man meinen, Mentoring ist eher, der Mentor ist ein Vorbild, also so wie der Lehrherr und der Lehrling, der kann alles besser. Während beim Coaching geht es eher darum, mit bestimmten Techniken dem Coachee zu helfen, dass er eigene Lösungen entwickeln kann. Vielleicht so eher als grobe Orientierung. Aber ich würde gerne nochmal eingehen auf warum Coaching. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, was sind denn die Alternativen? Klar, als Alternative steht immer das Standardtraining auch im Raum. Das heißt, man ist in einem Klassenzimmer, also 10 Leute, und dann ist eben der Nachteil, es gibt einen Stoff für alle. Es ist eben auch nicht individuell auf die Person abgestimmt.
Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Also wenn wir uns so ein klassisches Training vorstellen, dann gibt's halt einmal Inhalt für alle, wie du es gesagt hast, und jeder interpretiert es auch ein bisschen anders auf seine Situation, auf seinen Erfahrungs- und Wissenshintergrund. Von daher ein wichtiger Punkt. Vielleicht sprechen wir auch mal an der Stelle kurz drüber, was Coaching auch nicht ist. Da gibt's ja auch sehr viele mal falschen Bilder, die vielleicht in den Köpfen kursieren, gerade so in Richtung auch vielleicht Therapie, ne? Also Coaching ist definitiv keine Therapie, die wir da machen.
Ja, mit Sicherheit nicht. Bei einer Therapie müsste ja ein Krankheitsbild vorliegen. Wir wollen ja nicht aus kranken Projektleitern gute machen oder gesunde, sondern wir wollen aus richtig guten mit Potenzial noch bessere machen oder Leader im Projekt. Das wäre so eine Interpretation. Und was manchmal auch intern in einem Unternehmen verwendet wird, ein seniorer Kollege tritt als Coach auf für einen Coachee und dieser seniore Kollege hat aber auch eigene Ziele. Das heißt, er versucht über Bande zu spielen und den Coachee zu bewegen, bestimmte Dinge zu veranlassen. Das wollen wir auch nicht haben.
Ja, der Coachee muss einfach eine sehr, sehr aktive Rolle einnehmen. Das ist auch wichtig zu verstehen und das versuchen wir auch immer, wenn wir mit Kunden über das Thema reden, das rüberzubringen. Das ist also nichts, was man konsumieren kann. Ne? Ein Training kann ich ja konsumieren. Da gehe ich hin und dann höre ich mir das an und schreibe mit, wie auch immer. Und bestehe ich am Ende irgendeine Prüfung in irgendeiner Art und dann habe ich halt irgendein Zertifikat erworben. Und das funktioniert so im Coaching ja nicht, sondern als derjenige, der gecoacht wird, bin ich eigentlich derjenige, der in Anführungszeichen die Arbeit macht. Ne? Es ist ja um mich und meine Situation, meine Verhaltensweisen, mein Umfeld, meine Erfolgsrezepte, um all diese Dinge geht. Und da muss eben die Person, die gecoacht wird, selber kräftig nachdenken und reflektieren und kann nicht. Der Coach steuert das natürlich und unterlegt das mit einem gewissen auch methodischen Rahmen, dass es jetzt nicht einfach so eine beliebige Plauderstunde wird, aber der Coachee muss schon sehr aktiv selber in dem Prozess sein.
Ich glaube, Armin, das ist die Achillesferse in dem Ganzen. It takes two to tango und tanzen geht eben nur, wenn zwei bereit sind und nur wenn der Coachee bereit ist, sich auch zu hinterfragen, Dinge zu verändern, bereit ist für eine Reflexion, kann das gelingen. Und es ist ein sehr aktiver Prozess, ja.
Also schon mal ein sehr wichtiger Punkt, ne?
Das kann durchaus ja auch mal 1, 2, 3 Termine dauern, Roger. Du weißt, wir haben die Erfahrung ja schon gemacht, weil ja natürlich die Kollegen durchaus in diese Erwartungshaltung erstmal verfallen, ne? Normalerweise kennen sie uns ja nicht, ne? Und ja, sie kriegen da etwas angediehen von ihrem Arbeitgeber, ihrer Führungskraft und gehen natürlich erstmal das so ein bisschen mit der mentalen Einstellung an, als wäre es halt ein Training oder eine Schulung, ne? Und das ist aber dann natürlich unser Job, das auch rüberzubringen und auch aus den Leuten rauszukitzeln, dass sie auch da in dieses innere Engagement reingehen.
Das ist auch nochmal ein Punkt, den ich gerne mal ein bisschen vertiefen würde. Also es gibt ja zwei oder auch mehrere Möglichkeiten, wie ich zu einem Coaching kommen kann. Entweder ich bin Projektleiter und merke, ich habe Bedarf, ich brauche Unterstützung in bestimmten Situationen, hole mir einen Coach meines Vertrauens im Bereich Projektmanagement. Den kenne ich vielleicht schon aus vorherigen Projekten, ist vielleicht intern auch ein erfahrener Kollege. Und die Variante, die du jetzt gerade beschrieben hast, Armin, ist natürlich ein Thema, was häufig bei uns, auch bei Corribus hier vorkommt. Ein Unternehmen beauftragt uns, 1 bis N Projektmanager, die da schon arbeiten, eben zu unterstützen, zu coachen, weil dort ein Bedarf gesehen wird an Professionalisierung und Weiterentwicklung. Und da ist genau wichtig, was du sagst, dass man erstmal auch eine Vertrauensbasis schafft, dass auch die Coaches mal verstehen, jawohl, der da jetzt kommt, ne, der hat tatsächlich sehr umfangreiche Erfahrungen, weiß, wovon er spricht, kann mir auch weiterhelfen. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation als bei dem ersten Beispiel.
Ja, es ist auch vollkommen normal, dass die Coaches vielleicht erstmal ein bisschen reserviert in die Sache reingehen, ne? Weil sie sagen, oh, eigentlich hat ja ihr Chef gesagt, dass sie Coaching bräuchten, ne? Und das vielleicht, da denken sie vielleicht auch drüber nach, ne? Wieso muss ich jetzt hier gecoacht werden? Ich kann ja schon alles.
Und vor allen Dingen, was sagt denn der Coach dann weiter und so, ne? Weil ich meine, da kommen wir gleich nochmal dazu, zum Thema Vertraulichkeit.
Genau, also das ist einfach Teil des Prozesses, ne, dass da Vertrauen aufgebaut wird, dass in dem Fall von uns aus als Coaches auch die rüberkommt, wie das Vorgehen ist und wie die Rollenverteilung ist. Und dann muss das einfach wachsen. Also das ist vollkommen normal, dass das 1, 2, 3 Sessions mal dauern kann, bis sich das eingepegelt hat.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, Christian, ist auch, dass der Auftraggeber versteht, dass wir mit dem Coachee einen Vertrauensraum haben und dies auch akzeptiert und nicht durch verzweifelte Rückfragen dann doch versucht, an Absprachen oder Themen heranzukommen, die eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt sind.
Genau, das ist wiederum unser Job, das auch zu steuern, auch das mit dem Auftraggeber zu besprechen. Lass uns doch mal gucken, wie funktioniert denn dieses Coaching jetzt in der Praxis? Wir haben schon so ein paar Fragmente jetzt mal angedeutet, vielleicht mal ein bisschen der Reihe nach strukturiert, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht so ein Coaching vonstatten?
Naja, wenn definiert ist, wie das Pärchen aussieht, der Coach und der Coachee, ist es so, dass sich zunächst einmal der Coachee Zeit nehmen muss dafür. Das hat ja eine verdrängende Wirkung. Er muss sich mal eine Stunde oder zwei blocken. Und er muss den Raum auch zulassen für eine Reflexion. Auf der anderen Seite, wir bieten Themen an, das hat der Armin vorhin schon angedeutet. Wir haben bestimmte Fragestellungen, bestimmte Sichten entwickelt und wir spiegeln diese Techniken, diese Sichten an dem Coachee und vielleicht das eine oder andere berührt den Coachee. Und idealerweise bringt der Coachee auch eine gewisse Unvoreingenommenheit mit. Das heißt, er ist offen, einfach auch mal eine andere Sicht anzunehmen.
Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, und es ist eben auch im Vorfeld, falls die Person, die da gecoacht wird, nicht diejenige ist, die es beauftragt hat, sondern wie es ja normalerweise eigentlich der Fall ist, dass entweder eine Führungskraft oder eine Organisation dieses Coaching beauftragt bei uns, dann ist schon im Vorfeld auch wichtig, die Erwartungshaltung da klar zu haben, dass der Auftraggeber oder die Rolle, die der Auftraggeber da spielt, dass der auch klar ist, was wir da machen. Und wir stecken ja schon auch so ein bisschen den Rahmen ab, ne? Es gibt so eine Hypothese des Auftraggebers, wo ein Potenzial sein könnte. Das nehmen wir dann auch gerne mit in die Gespräche, aber eigentlich muss das dann schon sich im Gespräch entwickeln. Aber dieses Abklären, das ist eben auch eine, es kann ja auch durchaus recht persönlich werden. Wenn das ein guter Prozess und eine gute Vertrauensbasis ist, dann kommen da auch persönliche Themen hoch, die mitunter auch durchaus mal ins Privatleben reingehen. Und das geht jetzt natürlich einen Vorgesetzten oder einen Auftraggeber nichts an, ne? Und das muss der eben auch vorher genau verstehen, dass das so ist und dass er, ja, er kann gerne fragen, wie läuft's, aber er soll nicht damit rechnen, dass es irgendwelche Inhalte aus den Gesprächen gibt. Es sei denn, das sind Inhalte, die dann zwischen Coach und Coachee abgesprochen sind, ne? Wenn es irgendwelche Sachthemen sind oder Fortbildungsthemen, solche Dinge.
Genau, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt und obliegt natürlich auch dem Feingefühl und der Absprache, wie du vorhin gesagt hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Coaching-Prozess habe 3, 4 Coaches und 3, 4 Coachees und bei der Abstimmung der Coaches merkt man, okay, alle haben ein Defizit im Bereich Risikomanagement oder Scoping. dann kann man das ja mal transportieren und sagen, nur zu, es macht wahrscheinlich Sinn, bevor wir jetzt viermal irgendwie individuell Scoping schulen, dass wir da vielleicht mal eine gemeinsame Initiative machen.
Christian, das ist ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt. Typischerweise schildert der Coachee Einzelsituationen, die er erlebt hat. Und irgendwann muss es gelingen, mit dem Coach oder einfach auch durch eine Eigenwahrnehmung, dass er ein Muster erkennt. Also Dinge, die sich immer wiederholen und die vielleicht auch in Zukunft immer zu den gleichen Problemstellungen führen. Und wenn dieses Muster erkannt ist, dann kann man anfangen, alternative Strategien zu entwickeln.
Das ist, glaube ich, so diese Selbsterkenntnis, die man in dem Prozess dann gewinnen muss. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und es kann halt sehr unterschiedlich sein, wie jetzt eben angedeutet. Das kann natürlich vielleicht was fachlich-inhaltlich sein, es kann vielleicht was Methodisches sein, kann vielleicht auch was ganz, ganz Pragmatisches in der Art und Weise, wie ich vielleicht E-Mails schreibe, formuliere oder sonst irgendwas sein, dass vielleicht dadurch irgendwelche Herausforderungen entstehen. Also sehr, sehr facettenreich. Lasst uns vielleicht nochmal eine Ebene tiefer gehen. Wir sind jetzt auf dieser etwas noch mal gut verständlichen Ebene, aber generisch. Wenn ihr jetzt in ein Unternehmen kommt, was braucht ihr denn so zur Vorbereitung, um in so einen Coaching-Prozess auch einzusteigen? Müsst ihr euch davor Dokumente angucken, die PM-Methodik mal durchlesen, ein paar Interviews führen? Was ist notwendig, bevor es losgehen kann?
Ja, das macht vielleicht ja jeder auch ein bisschen anders. Ich persönlich bevorzuge eigentlich, wenn ich gar nicht so viel weiß, sondern selber, also die Unvoreingenommenheit, die ich von meinem Gegenüber erwarte, das gilt ja aber für mich genauso, ne? Deshalb würde ich jetzt gar nicht zu viel, auch vom Auftraggeber, vom Vorgesetzten, gar nicht zu viele Bilder da in den Kopf gepflanzt bekommen, sondern ich würde das wirklich relativ unvoreingenommen wissen wollen. Und das ist ja sowieso Teil der ersten ein, zwei Sessions, dass man eben den Kontext mal klärt und dass der Coach hier einfach mal aus seiner Sicht darstellt, wie sein Umfeld aussieht, ne? So, und das ist sein organisatorisches Umfeld, das ist sein konkretes Projektumfeld, das sind vielleicht ein paar biografische Dinge, so Ausbildungswerdegang, solche Dinge, ne? Und deshalb ist aus meiner Sicht da gar nicht fürchterlich viel Vorbereitung nötig. Ich meine, klar, manchmal, wenn wir das bei Kunden machen, für die wir schon in Projekten unterwegs waren, dann wissen wir ein bisschen was. Aber das ist keine Voraussetzung. Also ich würde sagen, man kann auch vollkommen in ein vollkommen neues Umfeld kommen und das tun.
Meistens ist so, wir kriegen mehr Informationen mitgereicht, als wir eigentlich wollen. Also wenn es darum geht, wie sieht ein Organigramm aus, das nehmen wir gerne mit, oder gibt es eine Projektmanagement-Methodik. Aber alles weitere, was in Richtung Coaching geht, beeinflusst einem schon ein bisschen und das wollen wir eigentlich weniger haben, sondern wir wollen bei Null starten, genauso wie der Coach bei uns mit Null startet. Deswegen haben wir ein paar Fragen, die wir immer stellen, die das Umfeld betrachtet, eben das Kontextdiagramm oder in der Soziologie sagt man egozentrierte Beziehungsanalyse dazu, um herauszufinden, was sind die Kontaktpartner, mit wem wird intensiv zusammengearbeitet, wo gibt es Belastung, wo ist die Kommunikation hervorragend und dann je nachdem steigt man dann in einen Ast weiter runter.
Genau. Also auch sehr individuell.
Ja, also Kontextanalyse ist der Anfang, dann kann man typischerweise so ein Stärken-Schwächen-Profil machen und von da aus sowohl an den Stärken als auch an den Schwächen. Wir neigen ja immer dazu, an den Schwächen arbeiten zu wollen. Ist vielleicht gar nicht die schlauste Idee, sondern manchmal ist es ja sehr viel effizienter, an den Stärken zu arbeiten, ne? Weil man da sozusagen die Grenzkosten niedriger sind für den Fortschritt.
Ja, und wahrscheinlich der Effekt
aber,
auch größer.
Da ist es tatsächlich eine Stelle, an der es dann wirklich sehr individuell liegt, ne? Oder wo es sehr individuell dann wird, wo auch der Coachee sagen muss, da würde ich gern dran arbeiten. Oder er sagt, nee, da habe ich mich jetzt schon mit abgefunden. Da habe ich auch einen guten Umgang damit gefunden. Oder er sagt, nee, hier gibt es so eine Sache, da habe ich immer wieder Schwierigkeiten, da würde ich wirklich gerne mal dran arbeiten. Also spätestens an der Stelle wird es individuell und so individuell legen wir dann auch die Inhalte im weiteren Verlauf dann fest. Ne?
Ja, bevor wir das Thema jetzt weiter vertiefen, möchte ich ganz kurz nochmal unsere Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass sie uns natürlich unterstützen können, indem sie diesen Podcast abonnieren. So verpassen sie dann auch keine der kommenden Folgen mehr und können uns dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und damit auch das Thema Projektmanagement noch weiter nach vorne zu bringen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Christian, wir haben etwa knapp 20 Templates entwickelt oder Sichten, die wir beleuchten. Eine, die wir gerne immer wieder nehmen, ist unser Corvus Projekt Rating. Das sind eine Reihe von standardisierten Fragen und Antwortmöglichkeiten, mit denen wir versuchen, eben den Kontext, in dem Projekte stattfinden, zu analysieren. Da geht es um Scope, um Projektmanagementmethoden, um Controlling und dergleichen. Und da geht es nicht darum, am Schluss eine Schulnote zu finden, sondern anhand eines klaren Fragebogens herauszufinden, wo die Probleme im methodischen und im ablauftechnischen liegen.
Das ist eine gute gemeinsame Basis dann, um sich dem Thema auch zu nähern, was soll ich meinen.
Und wenn man in einem Unternehmen mehrere Coaches befragt, kann man das tatsächlich auch in Durchschnittswerten einmal darstellen. Und das ist dann auch, wenn es anonymisiert ist, eine Möglichkeit, um dem Chef zu signalisieren, bei uns hapert es zum Beispiel beim Testing oder beim Lieferantenmanagement. Also das kann man dann eben schon machen.
Das geht dann in so eine Richtung teilstandardisierter, nicht Interviews, aber der Vorgehensweise. Du hast einen Teil, der überall gleich ist, und du hast natürlich den Teil, den du vorhin auch diskutiert hast, Armin, der sehr, sehr individuell und zum Teil auch sehr persönlich dann in der Zusammenarbeit wird oder werden kann.
Werden kann, ja.
Genau, nicht muss, ne? Das ist immer auch ein Kann. Und du hast ansonsten, habt ihr vorhin schon mal so ein paar Methoden mal angesprochen. Du hast jetzt den Projektrating-Fächer genannt, Roger. Armin, mal dieses Thema Kontextanalyse. Mit welchen weiteren Themen habt ihr denn da gute Erfahrungen gemacht? Also ich kenne auch von früher mal dieses DISG-Modell zum Beispiel, wo man einfach verschiedene Typen auch mal sich angucken kann. Ist jemand eher vielleicht an Zahlen orientiert oder mehr an Menschen oder sehr emotional? Wie geht ihr da methodisch vor?
Ja, da streiten sich der Armin und ich ein bisschen darüber bei dem DISC-Modell. Ich setze es eigentlich ganz gern ein als ersten Hinweis. Der Armin nutzt, glaube ich, andere Dinge. Stimmt's?
DISG, ja, das ist bei mir so in einer Reihe mit Horoskop. Das muss man nicht teilen. Also wenn jetzt ein Coachie sagt, das macht Sinn, dann mache ich das auch gerne mal. Ansonsten, ja, ist ein bisschen schablonenhaft. Also man muss vielleicht immer unterscheiden, es gibt natürlich so ein paar altbewährte Werkzeuge und so ein paar Wissensaspekte. Wir haben über das Wort Analyse schon gesprochen oder so. Ja, Ebenen der Kommunikation, vier Seiten einer Nachricht und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die normalerweise die Leute ja wissen und kennen und schon mal gehört haben, aber die sie eben vielleicht dann nicht bewusst haben einfach, ne? Deshalb sind das so Impulse, die man einfach setzen kann und dass jemand mal wieder die Chance wahrnimmt, mal drüber nachzudenken, ne? Und Kommunikation, wie wir wissen, ist ja in allen Projekten immer wieder ein Schlüsselthema. Deshalb ist das auch meistens sehr, sehr ergiebig, ne? Oder so, wie drösel ich ein Problem auf, ne? Wie komme ich von einer Problemwahrnehmung vielleicht zu einem Root Cause, in dem ich eben da rückwärts gehe, Stichwort Ishikawa-Diagramm und solche Dinge. Das setzen wir ganz gezielt als Impulse ein. Ich habe auch schon erlebt, dass dass Coaches mich tatsächlich auch aktiv gefordert haben und dann gefragt haben, ja, wie machst du das denn eigentlich? Oder wie machen, waren wir, glaube ich, sogar per Sie, ja? Wie machen Sie das denn eigentlich? Wie gehen Sie mit bestimmten Herausforderungen um? Oder wie war das in Ihrer Laufbahn, ne? Wie sind so Ihre Entwicklungs- und Karriereschritte gelaufen? Das war auch mal ganz interessant. Und das gehört natürlich dann auch dazu, sich dann auch darauf einzulassen, ne? Also kann dann schon sein, dass man dann selber auch mal die Hosen runterlässt.
Nee, das finde ich aber auch schön, weil genau das ist so ein bisschen vielleicht auch diese Nahtstelle zwischen den drei Aspekten Coaching, Mentoring und vielleicht auch sogar Schulung, dass man mal sagt, hör zu, ich habe jetzt hier eine konkrete Situation, ich muss einen Lenkungskreis vorbereiten und habe die drei Folien gemacht, ja. Wir haben jetzt lange über das Thema, keine Ahnung, Meilensteine und Zielerreichung und Kommunikation gesprochen. Jetzt lass uns mal konkret auf diese Folien gucken und mal diese drei, vier Folien auch gemeinsam vorbereiten, ne? Also es bleibt nicht auf dieser Wir-sprechen-drüber-Ebene, sondern es kann auch sehr, sehr konkret werden und dadurch auch einen direkten Nutzen in der Zusammenarbeit auch entfalten.
Also mein Klassiker ist, der Coachee kommuniziert nicht richtig. Ja? Und dann ist die Frage, was ist denn genau bei der Kommunikation nicht in Ordnung? Geht's um die Inhalte, also fehlerhafte Aussagen, oder unbewiesene Behauptung? Oder ist die Kommunikation nicht adressatengerecht, also nicht nach der Zielgruppe orientiert? Oder ist der Verteiler falsch, ist zu viel, zu wenig? War der Zeitpunkt nicht in Ordnung, zu früh, zu spät? War die Tonalität nicht in Ordnung, also zu scharf formuliert, herabsetzend, ironisch? Oder werden Inhalt und Bewertung vermischt? Oder was ist das fehlende Medium? Und das sind so Ebenen, die wir klären können dann mit dem Coachee. Woran liegt es denn eigentlich? Und dann aus dem relativ gut und konkret ableiten können, welche Alternativen dann mal probiert werden können. Da kommt ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht dazu. Das erfordert dann, wenn man diese Abstraktion hat, also ein Muster erkannt hat, kommt auch eine Portion Mut dazu. Man muss sich mal darauf einlassen, auch einen neuen Weg zu probieren. Also wenn dort der Coachee mitgeht, dann kann man eben tatsächlich mal einen Stein werfen und schauen, was dabei rauskommt.
Das ist ein schönes Beispiel. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ihr beiden, wenn wir, bevor wir vielleicht zu so einem Schlussplädoyer kommen, Schlussstatement kommen, was ist aus eurer Sicht noch wichtig in so einem Prozess vom Projektmanager zum Projektleader?
Ja, wir haben, glaube ich, viele Dinge jetzt schon angesprochen. Es gibt vielleicht noch einen Aspekt, auf den man als Coach ein bisschen achten sollte, ist, ich habe auch schon erlebt, dass Coaches sozusagen dann mich als Coach auch versucht haben zu instrumentalisieren. Also immer dann, wenn es im Kontext, es geht ja immer um die eigene, das eigene Verhalten und die eigenen Rollen, die man dort spielt, aber es geht ja auch immer, es hat ja immer einen Rahmen außenrum, ne, der irgendwie organisatorisch ist, der geprägt ist durch eine Kultur, durch eine Organisation, durch Abläufe, durch Vorgehensmodelle, all diese Sachen. Und da muss man vielleicht manchmal ein bisschen aufpassen, dass der Coachee einen nicht instrumentalisiert, so mal alles loszuwerden, was ihm nicht so gefällt, sagen wir es mal so, und dann sagt, sag du es mal meinem Chef, ne? Ich habe es ihm schon 10-mal gesagt, aber auf mich hört er nicht, ne? So, ja, sag du es ihm mal. Das ist natürlich etwas, das kann schon mal passieren. Also da sollte man ein bisschen wachsam bleiben, dass man sich da nicht instrumentalisieren lässt.
Ja, da stimme ich zu. Ein weiterer Punkt ist, Coachen ist zwar persönlich, aber nicht privat. Also man gibt viel und der andere muss sich auch öffnen, aber es hat immer noch eine gewisse Professionalität. Wir sind also keine Freunde. Wir schaffen Raum für Reflexion, wir bieten Strukturen an, wir unterstützen bei der Reflexion. Wir schaffen oder helfen mit, ein Bewusstsein zu schaffen und Alternativen auszuwählen. Aber es geht nicht darum, dass man sich möglichst gut versteht.
Genau. Der Rahmen und der Raum ist Projektmanagement und Professionalisierung von Projekten. Und von daher ist das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, also vollkommen richtig. Bei aller persönlichen Tiefe, die man da durchaus mal berühren kann, geht es am Ende ja. Ich meine, es geht um den Job, es geht um Projektmanagement und es geht am Ende auch um erfolgreich im Beruf sein. Ne? Und deshalb, es ist eben, jetzt haben wir eigentlich eine schöne Brücke zum Anfang. Es ist halt eben keine Therapie, ne? Sondern es geht darum, gute Leute besser zu machen.
Sehr schön. War das schon dein Schlusswort, Armin, oder sollen wir nochmal einen draufsetzen?
Ja, auch.
Ja, ich wollte gerade sagen,
es hat sich schwer.
Nicht gut angehört, von daher vielleicht
ist noch auch dabei. Ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
Ne? Ja, genau. Passt soweit. Roger.
Ja, das ist ja die Frage, warum kommt man zur Corivus, wenn man vielleicht eine Notwendigkeit sieht für ein Coaching? Insbesondere der Armin und ich und auch andere Kollegen bringen viel Lebenserfahrung mit. Wir haben viele Jahre im Beruf gestanden. Wir haben unglaublich viele Projekte geleitet. Wir sind nicht automatisch besser als jeder Projektleiter. Und wir sind auch nicht per se der beste Projektleiter. Aber wir geben uns viel Mühe, einen guten Projektleiter besser werden zu lassen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Genau, und das bringt den Firmen entsprechend auch einen Mehrwert, weil an den konkreten Projekten auch gearbeitet wird und dadurch hoffentlich auch die Ergebnisse besser werden. Ja, vielen Dank euch beiden für diese Einblicke. zum Thema Coaching, Mentoring im Projektmanagement. Und ja, schön, dass ihr Zeit hattet heute.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Danke euch.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben. Wir hoffen, es war was Interessantes für Sie dabei. Und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.